Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den Hohenpriestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf: Sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern: Das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr trefft. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als sie sich gesetzt hatten und der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Mann, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm: Mein Freund, wie konntest du hier ohne Hochzeitsgewand erscheinen? Darauf wusste der Mann nichts zu sagen. Da befahl der König seinen Dienern: Bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird er heulen und mit den Zähnen knirschen. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige auserwählt. Evangelium Jesu Christi. Ich möchte zu dem Text, vor allem zum Evangelium, ein paar Sätze sagen. Zum einen ist das Evangelium so eine gewisse Geschichtsdeutung der matthäischen Gemeinde. Matthäus hat das Evangelium so in den 80er Jahren geschrieben, zu einem Zeitpunkt, wo seine Gemeinde aus Israel schon nach Syrien geflohen war und dort im Heidenland lebte. Vermutlich war sie auch zusammengesetzt aus Juden und Heiden. Und er gibt so einen gewissen Rückblick auf die Geschichte. Die Geschichte Israels sozusagen repräsentiert durch die Hohenpriester und die Ältesten, die zwar zum Mahl eingeladen waren und da auch zunächst zugesagt hatten. Ich verstehe das so, dass sie hatten eine Hoffnung auf den Messias. Und der kam dann, aber er war nicht nach ihrem Geschmack. Er hat nämlich nicht die Römer rausgeworfen und er hat den Staat Israel nicht neu aufgerichtet, möglichst in den Grenzen, die das Reich unter David hatte. Und er hat keinen Wohlfahrtsstaat geschaffen und er hat nicht dafür gesorgt, dass alle das Gesetz einhalten und so weiter. Und so haben sie ihn abgelehnt, diesen Messias. Sie hatten einen anderen Messias erwartet. Und als dann die Gemeinde ihre Boten ausschickt und zur Gemeinde, zum Hochzeitsmahl einlädt, hat Israel kein Interesse mehr. Und beim zweiten Versuch, obwohl der schmackhaft gemacht wird mit den Leckereien, den leckeren Speisen, die es da gibt, machen die Leute das, was wir heute auch meistens machen. Wir gehen in unseren Laden, weniger in den Acker, wir arbeiten halt und folgen so unserer Alltagsdynamik und lassen uns da nicht rausbringen. Einige misshandeln aber und töten die Boten, die Missionare. Das muss wohl eine Gemeindeerfahrung gewesen sein. Und man kann sich höchstens wundern über das Maß an Aggression gegenüber den frühen christlichen Gemeinden. Und der König schickt sein Heer aus und lässt die Stadt der Mörder in Schutt und Asche legen. Da ist vermutlich an den Untergang Jerusalems gedacht, 70 nach Christus im jüdisch-römischen Krieg. Und damit endet der Versuch des Königs, Israel zu seinem Hochzeitsmahl, zum Hochzeitsmahl seines Sohnes einzuladen. Und die Einladung kriegt jetzt eine andere Ausrichtung. Die Boten werden an die Grenzen des Reiches und auf die Straßen geschickt, das heißt wohl zu den Heiden. Und die werden eingeladen, Gute und Böse, ohne Vorbedingungen. Da gab es 55 nach Christus, gab es dieses sogenannte Apostelkonzil, wo die Apostel beschlossen haben, dass die Heiden Christen werden können, ohne Juden werden zu müssen. Jude zu werden, das war schon ein ziemlicher Akt. Also das war erstens mal die Beschneidung und dann musste man die ganzen Reinheitsgebote befolgen und koscher essen. Und das war ein erheblicher, und natürlich das Gesetz beobachten, und das war natürlich ein erheblicher Einschnitt ins Leben. Das war schwer für Heiden in der heidnischen Umgebung, die waren damit gleich ausgesondert. Also das wurde den Heiden erlaubt, die konnten einfach so Christen werden, ohne Juden werden zu müssen, ohne besondere Vorbedingungen zu erfüllen. Aber eine anscheinend doch. Die Leute mussten das hochen. Dieser Geschichte, man musste ein Hochzeitsgewand anhaben. Der König hat die Gäste gemustert. Und das ist der Teil, der so über die Geschichtsdeutung hinausgeht. Was bedeutet das mit dem Hochzeitsgewand? Doch nicht alles umsonst. Ihr erinnert euch vielleicht an diese Geschichte vom reichen jungen Mann, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erlangen? Und Jesus sagt ihm, ja, du musst die Gebote beobachten. Sagt er, ja, habe ich ja gemacht, aber irgendwie hat ihn das nicht befriedigt. Das hat ihm anscheinend nicht das ewige Leben verschafft, so wie er sich das vorgestellt hat. Und Jesus sagt ihm dann, ja, dann verkauf alles, was du hast und gib's den Armen und folge mir nach. Die Vorstellung, die Israel weitgehend hatte und die hohen Priester und die Ältesten vom Messias hatten, war, dass die Welt um sie herum verwandelt wird. Das Reich Davids wird wiederhergestellt und es gibt einen Wohlfahrtsstaat und Gerechtigkeit entsteht und so weiter. Und das ist eigentlich meistens auch das Verfahren, wie wir versuchen, Erfüllung zu finden. Also wenn es einem schlecht geht, dann tut man sich was Gutes und dadurch erhofft man sich, dass es einem dann irgendwie besser geht. Es ist vielleicht nicht die Erfüllung, aber ein bisschen besser. Oder ich kaufe mir was, ich gönne mir was. Ich strebe einen Posten an, von dem ich denke, haha, wenn ich den erstmal erreiche, dann bin ich ein gemachter Mann. Also wir versuchen, die Bedingungen unseres Lebens zu verändern und erhoffen uns, naja, ewiges Leben, so optimistisch sind wir schon selten, erhoffen uns aber ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Erfüllung. Oder halten die Gebote, damit Gott uns liebt und uns beim jüngsten Gericht nicht verstößt oder wie auch immer. Und das ist ja alles nicht schlecht. Also das Gute zu tun ist besser als das Schlechte zu tun. Wobei es da auch noch ein Problem gibt, ihr kennt alle den Spruch, gut gemeint ist das Gegenteil von gut. Also wir tun halt das Gute, von dem wir meinen, es ist gut, aber man kann sich auch nicht so ganz sicher sein, ob es wirklich gut ist. Aber dennoch. Aber demgegenüber hat Jesus einen anderen Ansatz. Der will am Ende auch eine Veränderung der Welt, eine gerechtere, friedlichere Welt. Aber die Art und Weise, wie das zustande kommt, ist eine andere. Nämlich die, dass die, die ihm glauben und ihm folgen, dass die sich selbst verändern. Die werden verwandelt. Sozusagen in das, was er selber war, in Söhne und Töchter Gottes, die den Willen Gottes erkennen können und ihn tun. Der Knackpunkt ist diese Verwandlung. Und die funktioniert nach dem Muster, wie Jesus selbst verwandelt wurde. Nämlich so, dass er das Leiden, das auf ihn zugekommen ist, von dem hat er verstanden, das ist jetzt der Wille Gottes für mich, dass ich mich dem aussetze, dass ich jedenfalls davor nicht davonlaufe, sondern mich dem stelle. Das hat er getan und ist am Kreuz gestorben und das hat ihn verwandelt. Er wurde verwandelt. Das sagen wir, wenn wir sagen, er ist auferstanden. Und das ist das Modell auch für das, was mit uns geschieht, wenn wir uns dem Leben stellen, wie es ist. Das ist ja gerade, was Jesus von dem reichen jungen Mann will. Verkauf alles, was du hast. Das heißt, begib dich der Mittel, mit denen du dich in Sicherheit bringen kannst, wenn das Leben herb wird oder unangenehm wird. Zieh dich da nicht raus mit deinem Geld, das du hast. Mach keine Reise, sondern setz dich dem aus. Folge mir nach heißt, nimm dein Kreuz auf sich, stell dich der Störung. Lass das Unangenehme da sein, auch wenn es halt unangenehm ist. Lebe damit, weil das wird dich verwandeln. An der Grenze wird klar, was uns bewegt. Und wenn das offenbar wird, was uns bewegt, dann kommt der Punkt, wo wir es loslassen können, weil wir merken, dass was wir gerne hätten und was uns bisher als so wichtig erschienen ist, das mag ja sein, aber die Wirklichkeit ist so nicht. Das geht halt so nicht. Und dann steht man vor der Wahl, ob man die Augen zumachen will und irgendwie durch die Wand oder ob man die Wirklichkeit annimmt, so wie sie ist. Und das geht nur, wenn ich meine Vorstellungen und mein Streben irgendwie loslasse. Und an der Stelle genau geschieht eine Verwandlung. An der Stelle werden wir sozusagen als Hochzeitsgäste, die den Weg Jesu gehen, werden wir ihm vermählt. Wir werden ein anderer Christus. Wir werden ihm gleichgestaltet oder zumindest ihm ähnlich gestaltet. Wir begegnen unserem wahren Selbst, dem Menschen, der wir in Wahrheit sind, auf den hin wir geschaffen sind. Und das ist Christus. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Und dabei werden wir mehr zu der Person, befreit zu der Person, die wir sind. Und in dieser Befreiung, in dieser Selbstwerdung haben wir Anteil an Gott und ewiges Leben. Das kann sich auch in Gefühlen ausdrücken, natürlich, aber es ist letztlich etwas Geistiges. Es liegt noch ein Stück tiefer als unsere Gefühle. Wir leben aus unserem eigenen Grund und dieser Grund ist der Grund aller Wirklichkeit, Gott. Und wir erkennen, dass dieser Grund Liebe ist. Das ist es letztlich, glaube ich, so wie ich es verstehe, worum es im Christlichen geht. Aus dem eigenen Grund zu leben, der Gott ist und der zugleich Liebe ist und diese Liebe in unserem Alltag zu leben. Aus dieser Liebe heraus zu leben. Aus der Bejahung zu leben. Auf die Weise wird durch uns die Welt verändert. Erstmal natürlich in unserer Umgebung. Das ist vielleicht nicht besonders sensationell, aber ohne Öl funktioniert kein Getriebe. Und das Öl ist da wichtig. Und so ist das, was wir tun, das Kleine, was wahrscheinlich immer zu wenig ist, ist wichtig und es ist eine Vermittlung der Liebe Gottes in unserem Alltag. Aber der Weg ist, dass wir das, was das Leben bringt, dass wir das empfangen und da sein lassen. Und ihm gestatten, dass es uns verändert, gerade dann, wenn es uns missfällt, wenn wir es gerne loswerden. Gerade das verändert uns. Von daher könnte man sagen, das Hochzeitsgewand, das hat was damit zu tun, dass man verstanden hat, dass der Vorrang im Leben nicht das Machen ist, sondern der Vorrang hat das Empfangen dessen, was ist. Und das Daseinlassen dessen, was ist, so wie es ist. Und der Ort, an dem wir das üben, ist die Meditation. Darum finde ich die persönlich so wichtig, damit sie uns verändern kann, damit wir der Mensch werden, der wir in Wahrheit sind und damit wir aus unserem Grund aus Gott heraus leben können.